Sie hören eine Wiederholung der Ansichten vom 16. April 2017.
Radio Vorarlberg, Ansichten.
Radio Vorarlberg, Ansichten.
Zu Gast war Johannes Schmiedle.
Wir begrüßen heute in den Ansichten einen Gast, der in der Stadt lebt, die dem Judentum, dem Christentum und dem Islam heilig ist. Die Rede ist von Jerusalem und mein Gast ist heute Magister Markus Bugniar. Der gebürtige Burgenländer ist römisch-katholischer Priester, unter anderem auch Honorarprofessor und Komtur, also Leiter der Ordensniederlassung der Ritter vom Heiligen Grab und seit 2004 Rektor des österreichischen Hospizes in Jerusalem, einer altehrwürdigen Institution zur Beherbergung von Pilgern im Heiligen Land. Die erste Frage ist, was umschreibt die Funktion eines Hospizrektors in Jerusalem?
Zu meinem Glück gibt es keine Dienststellenbeschreibung. Das heißt, jeder Rektor des Pilgerhospizes kann so seine Schwerpunkte selber definieren. Aber natürlich, im Vordergrund steht das Pilgergästehaus, im Vordergrund steht der Pilgerbetrieb und damit auch das Heilige Land, die heiligen Stätten, die Stadt Jerusalem. Und aus dem ergibt sich natürlich sehr, sehr schnell ein ganzes Spektrum an dem, was zu tun ist. Das Haus ist zu erhalten, das Haus ist zu verwalten, die Pilger sind zu betreuen und das Pilgerwesen ist zu besprechen. Dann kann es auch dazu führen, dass ich gerne eine Einladung annehmen darf, ein Interview zu geben.
Aber es ist auch Kulturzentrum, Begegnungsstätte.
Wir haben eigentlich schon von Anfang an, das Haus ist 1863 eröffnet worden. Damals hat man die Idee gehabt, einerseits Pilger aufzunehmen, zu beherbergen, denen das Heilige Land zu zeigen, also quasi mit der Bibel in der Hand vor Ort zu überprüfen, was sagt uns der Text, wie passt das mit den Gegebenheiten vor Ort zusammen. Und auf der anderen Seite ging es natürlich auch darum, und das sieht man schon am Gebäude selber, so wie das dasteht, dass wir österreichische, europäische Kultur in den Orient bringen wollten, also so die Begegnung Morgenland, Abendland stand im Vordergrund. Und das tut es in gewisser Weise auch jetzt noch bei unserer Kulturarbeit. Wir laden Künstler ein aus Österreich, aber auch aus anderen Ländern, zu uns zu kommen. Und Jerusalem, die Altstadt, das ist der Mittelpunkt der Welt. Bei vielen Landkarten war es genauso dargestellt. Das ist für viele interessant, sich da präsentieren zu können. Und damit wollen wir auch arbeiten. Aber auch die Menschen, die vor Ort künstlerisch tätig sind, und da meine ich sowohl Israelis als auch Palästinenser, einzuladen, ebenso zu uns zu kommen, weil wir in Jerusalem wirklich so ein Biotop vor uns haben an verschiedenen Kulturen, Religionen. Da kann man miteinander sehr gut ins Gespräch kommen. Das wollen wir fördern.
Sie haben es erwähnt, das Hospiz wurde 1863 eröffnet und bot eigentlich ursprünglich den Wallfahrern Unterkunft.
Pilgerbetreuung und Beherbergung ist das, wozu wir gegründet worden sind. In der Mitte des 19. Jahrhunderts werden diese Verkehrswege ausgebaut. Es kommen mehr Gäste zu uns. Das ist unsere erste Aufgabe. Nun ist es bei einer Stadt wie Jerusalem schwierig zu unterscheiden, wer kommt als Pilger und wer versteht sich mehr als Tourist. Jerusalem ist jetzt nicht so der Punkt, wo man sagt, ich mache da jetzt reines Kulturprogramm, reine Touristik, weil alles, was bei uns sehenswert ist, ist eine heilige Stätte, wenn man so möchte. Ja, also auch wenn jemand sagt, ich selber bin jetzt nicht wahnsinnig religiös, das ist nicht mein erstes Interesse. Umgekehrt, das, was es zu bestaunen gibt, das ist sehr wohl religiös, sei es jüdisch, christlich oder muslimisch. Da wird man aus einem Touristen schnell zu einem Pilger, möglicherweise ohne, dass man selber merkt.
Und das Hospiz war aber auch Krankenhaus zwischendurch?
Das hat mit unserer Hausgeschichte zu tun, denn so 1945, 1946 ist ein Lazarett eingerichtet worden in unserem Haus, aus dem dann die lange, lange Krankenhauszeit resultierte. 1948 bei der Gründung des Staates Israel findet sich das heutige Ostjerusalem und auch die Altstadt auf jordanischer Seite wieder. Das heißt, die jordanische Regierung hat dieses Krankenhaus betrieben bis 1967 und dann wurde es von der israelischen Verwaltung übernommen und wird weitergeführt bis 1985. Und dann kommt die Schließung des Krankenhauses, eine Generalsanierung von 3 Jahren. 1988 kehren wir wieder zu unserer Ursprungsaufgabe zurück, Gästehaus für Pilger zu sein.
Wir befinden uns ja bei der Gründung des Hospizes mitten in der Regentschaft des Habsburgers Kaiser Franz Josef. Hat er das Hospiz auch besucht?
Er hat das Hospiz besucht. Das war ein ganz, ganz wichtiger Moment für uns. 1869, er war auf dem Weg nach Ägypten zur Eröffnung des Suezkanals. Und da gibt es eine schöne Glasmusik-Darstellung in unserer Kapelle, die zeigt den Kaiser vor der Stadt Jerusalem. Und ganz untypisch, normalerweise bei diesen Bildern steht immer der Kaiser zentral in der Mitte. Das tut er bei uns nicht, weil bei uns rückt er im wahrsten Sinne des Wortes einen Schritt zur Seite und die Ehrenposition in dem Bild nimmt die Stadt selber ein, über der die Sonne aufgeht. Und der Franz Josef deutet auf die Stadt und weist so seinen Völkern den Weg. Der Besuch von Franz Josef 1869 war etwas, was man heutzutage schwer nachvollziehen kann, aber für die damalige Zeit konnte man das kaum überschätzen, denn Franz Josef war seit Jahrhunderten, seit dem Ende der Kreuzfahrerzeit, der erste christliche König, der wiederum in die Stadt Jerusalem kam. Das heißt, der Pilger damals aus den österreichischen Ländern, der war auf einer Pilgerfahrt, er wandelte auf den Spuren Jesu, aber er folgte auch dem Vorbild des Herrn Kaisers, wenn man so möchte. Und sein Besuch löst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wirklich so einen Boom an Volkswallfahrten aus, wo mehrere hundert Menschen immer gleichzeitig unterwegs waren.
Wir starten musikalisch mit Heute in Jerusalem, dem Lied, mit dem die Sängerin Ina Wolf unter ihrem damaligen Künstlernamen Christina Simon am Eurovision Song Contest 1979 in Jerusalem teilnahm. Der Text dieses Liedes stammt von André Heller. Das Hospiz ist ja mitten in der Altstadt von Jerusalem angesiedelt, dort, wo alle Kulturen und Religionen, wie Sie es schon angesprochen haben, aufeinandertreffen. Wie gespannt ist dieses Miteinander im Alltag?
Das ist eine Situation, ein Verhältnis, das man sehr wahrscheinlich als Pilger, als Gast, der ein paar Tage, ein paar Nächte in der Stadt verbringt, nicht so erfährt. Das, was man feststellt auf den ersten Blick, ist ein buntes Gemisch, ein buntes Gewirr an verschiedenen Kulturen, Religionen, an Nationen. Das erkennt man ja auch zum Teil, je nachdem, an welchem Stadtteil man ist, an welchen Kleidungsstilen man begegnet. Also man erfährt es als sehr bunt, als sehr lebendig, als sehr gemischt und als sehr bereichernd. Für viele Menschen der Ort auf der Welt, wo wirklich das Unterschiedlichste zusammenkommt. Und da ist sicherlich ein gewisses Konfliktpotenzial von vornherein mitgegeben, weil es so viele unterschiedliche Dinge sind und weil natürlich jeder ganz gerne das bewahren möchte, was ihm wichtig ist. Und da kann es schon sein, dass man damit ins Gehege von jemand anderen kommt, vor allen Dingen dann, wenn jetzt, ich sage jetzt mal, meine heilige Stätte aus historischen Gründen an demselben Punkt zu liegen kommt, wo auch die heilige Stätte von jemand anderem ist. Das ist etwas, was man vielleicht erst bei näherem Hinsehen oder bei einem längeren Aufenthalt tatsächlich als problematisch empfinden kann. Aber ich glaube, der erste Zugang ist, dass man sich von dieser orientalischen Fülle, von dieser Buntheit begeistern lässt.
Sie sind ja so gewissermaßen im Orient zu Hause. Ist das ob der Krisenherde, der momentanen Krisenherde im Nahen und Mittleren Osten derzeit nicht auch oft sehr beunruhigend?
Es ist beunruhigend, wenn ich mir die Entwicklung in der Region ansehe. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass was da in unseren Nachbarländern passiert, ist im Grunde genommen so etwas wie eine Folgewirkung, eine späte Folgewirkung des Ersten Weltkrieges. Denn damals sind diese Grenzlinien gezogen worden zwischen den Ländern auf dem Reißbrett in Europa, wo die Siegermächte sich darüber verständigt haben, wie wollen sie das ganz gerne unter sich aufteilen. Und was uns heute ein bisschen um die Ohren zu fliegen scheint, ist genau der Zusammenbruch dieser Nachweltkriegsordnung. Innerhalb dieser Region ist Palästina ein sehr, sehr stabiles Land, das zwar mit eigenen Problemen zu kämpfen hat, aber nicht hineingezogen wird in diesen Sog dessen, was man vor einiger Zeit den arabischen Frühling genannt hat, aber der sich mittlerweile offensichtlich als ein arabischer Spätherbst zu entpuppen droht.
Wie ist jetzt kurz vor Ostern die Situation in Jerusalem?
Wir sehen, das ist sehr, sehr schön, zunehmend mehr Pilger, die in den Straßen von Jerusalem unterwegs sind. Sehr, sehr schön deshalb, weil es bis vor 2 Jahren noch ganz anders war. Wir haben wirklich gesehen, dass rund um die Ereignisse in Gaza, den Krieg im Gazastreifen im Sommer 2014, dass da wirklich die Besucherzahlen eingebrochen sind, dass natürlich die Attentate in Jerusalem eine Negativstimmung verbreitet haben, die sich auch ausgewirkt hat natürlich auf den Tourismus und den Pilgerstrom. Und das hat sich beruhigt, Gott sei Dank. Da sind wir sehr, sehr froh drum. Und nicht nur wir, sondern mit uns auch die Menschen in der Stadt, weil es wirklich etwas ist, was uns belastet hat, klarerweise. Aber das Thema, dieses traurige Kapitel scheint hoffentlich geschlossen werden zu können. Und wir sehen es auch daran, wir haben den Mut, das auch daran festzumachen, dass wieder mehr Menschen zu uns kommen und wiederum mehr in den Straßen, wie gesagt, unterwegs sind. Das wird sich steigern hin auf Ostern. Heuer fallen die beiden Ostertermine zwischen der westlichen und der östlichen Kirche, also zwischen katholischer und Orthodoxie, zusammen. Das ist sehr, sehr schön, weil es ein Zeichen auch ist für die Einheit der Kirchen, für die Ökumene, für das, was uns gemeinsam ist, der gemeinsame Glaube an die Auferstehung. Das ist toll, wenn man das auch an einem gemeinsamen Tag feiert.
Wie bemerkt man den Syrien-Konflikt in Israel?
Wir sehen es, dass es immer wieder auch Menschen gibt, die Zuflucht nehmen Richtung Israel, die über den Golan kommen und zum Teil dann medizinische Versorgung brauchen, die sie auch in Israel bekommen. Das sind Menschen, die dann in den allermeisten Fällen auch wiederum nach Syrien nach Hause zurückkehren. Das ist etwas, was nicht so in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wird, aber wo Israel tatsächlich an erster Frontlinie, wenn man so möchte, humanitäre Hilfe leistet. Und das scheint sehr, sehr gut zu funktionieren, soweit ich das beurteilen kann. Vor einigen Tagen hat es wiederum einen Sicherheitszwischenfall gegeben, dass man auch durchaus merkt im Norden des Landes, dass man Lärm, Kriegslärm von Geschützen hört oder möglicherweise der ein oder andere Querschläger auch das Land erreicht. Das ist allerdings nichts, was uns in irgendeiner Weise bedrohen würde. Aber natürlich ist es etwas, was die Menschen in dieser Krisenregion belastet.
Das heißt, die Krise könnte, wenn man dort lebt, schon auch nahe kommen, sehr nahe.
Die offizielle israelische Linie scheint mir zu sein, dass man natürlich nicht erfreut ist darüber, sollte sich jetzt im Gebiet Syriens genauso wie auch im Libanon, was Hisbollah anbelangt. Also wenn sich jetzt auch in Syrien quasi ein iranischer Vorposten etablieren sollte, dann ist das natürlich nichts, was in Israel für Begeisterung sorgen wird. Dass ein lebhaftes Interesse besteht, das zu unterbinden, das kann ich durchaus nachvollziehen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass die Kommunikationskanäle zwischen Israel und den Russen so gut und so belastbar sind, das sieht man ja auch immer wieder an bilateralen Besuchen auf höchster Ebene, dass man gemeinsam dafür sorgen wird, dass diese Region nicht noch einmal um einen Konfliktpartner reicher werden sollte.
Zu Gast in den Ansichten ist der Rektor des österreichischen Hospizes in Jerusalem, Markus Bugnjar. Herr Bugnjar, woher stammen die Pilger, die im Hospizquartier beziehen?
Das österreichische Pilgerhospiz befasst sich in erster Linie mit Gruppen aus Österreich, aber nicht nur, sondern aus dem deutschsprachigen Raum, aus Deutschland und aus der Schweiz. Und unsere nächstgrößere Gruppe, das wären dann schon Franzosen bzw. Amerikaner. Und dann wiederum an letzter Stelle würden in unserem Bereich asiatische Gruppen rangieren. Das hat auch damit zu tun, erstens einmal unsere Schwerpunktsetzung Österreich, der deutschsprachige Raum, ist vollkommen klar und selbstverständlich. Aber wir haben zum Beispiel weniger Gruppen aus Italien, aus einem einfachen Grund. Es gibt sehr, sehr viele Franziskaner-Gästehäuser, die diesen Bereich abdecken würden. Wir haben kaum Gruppen aus Lateinamerika, weil diese Länder wiederum ihre eigenen Gästehäuser haben. Also das hat durchaus historische Gründe und das hat auch so den Grund, wo geht man als erstes hin, als Österreicher ins österreichische Hospiz.
Wie viele Gäste können Sie aufnehmen?
124, das verteilt sich auf 32 Gästezimmer und auf 5 Schlafsäle, wobei die sind unterschiedlich groß und sind sehr wahrscheinlich eher interessant für Jugendliche oder Jugendgruppen oder auch Familien, die möglicherweise mit Kindern unterwegs sind und halt länger bleiben wollen. Da kann sehr schnell auch eine finanzielle Frage werden, wie viel man sich da leisten kann.
Sie werben ja damit, dass Sie direkt an der Via Dolorosa anzutreffen sind. Von hier aus erreichen Sie bequem, heißt es auf der Homepage, viele heilige Stätten wie Grabeskirche, Felsendom, Klagemauer oder jenseits des Kidron-Tales den Ölberg. Hat man als Tourist eigentlich Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit zu gewärtigen?
Nein, und das sage ich jetzt nicht, weil ich ein Gästehaus führe, das ganz gerne Gäste aufnimmt. Aber ich merke es an mir selber. Wissen Sie, wenn ich mich durch die Altstadt bewege oder durch die Stadt bewege, und da geht es mir nicht anders als unseren anderen Gästen. Ich sage jetzt mal, man sieht mir an, dass ich nicht Israeli bin, dass ich nicht Palästinenser bin, weil ich möglicherweise einen anderen Kleidungsstil habe, weil ich mich als Ausländer anders bewege in der Stadt, meinetwegen mit einer Kamera unterwegs bin, was mich als Touristen ausweisen würde. Also ich denke, wir als Besucher sind nicht Teil eines Konfliktes zwischen Israelis und Palästinensern, und das ist für mich der entscheidende Grund, warum ich wirklich keine Hemmungen habe, mich da zu bewegen, wo ich mich bewegen möchte.
Das Hospiz wirbt auch als österreichische Insel gewissermaßen mit Schnitzel und Sachertorte.
Das ist unsere Aufgabe. Wir stellen in Anspruch, österreichische Gastfreundschaft anzubieten mit österreichischen Spezialitäten. Die Erfahrung lehrt, wenn jemand das erste Mal im Heiligen Land unterwegs ist, dann freut er sich über die orientalische Küche. Aber wir sehen, wenn jemand 3-4 Tage unterwegs war und dann 3-4 Tage Hummus und Pita gegessen hat, dann ist er auch ganz froh drum, wenn er wieder mal einen Schnitzel kriegt.
Es gibt im österreichischen Hospiz auch Vorarlberger Zivildiener.
Richtig, wobei korrekterweise heißt das jetzt Freiwillige. Seit dem 01.01. gilt eine neue Gesetzesgrundlage für das, was früher der Auslandszivildienst war.
Trägerverein war ja früher die Pfarre Frastanz, jetzt ist es die Caritas Vorarlberg. Welche Erfahrungen machen die jungen Menschen dort?
Ich halte das für eine extrem wichtige Erfahrung, denn einerseits, wenn sich jemand für so eine Art von Dienst entscheidet, dann ist das etwas, was mir Respekt abnötigt, weil das junge Menschen sind, die bereit sind, freiwillig, längere Zeit einen Dienst zu machen, als zu sagen, ich gehe den einfacheren Weg, weil kürzer, eines Inlandszivildienstes. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo macht man den? Und wenn man sich jetzt entscheidet für Lateinamerika, Afrika, Asien, dann hat man an diesen Orten eine Schwerpunktsetzung, 2-3 Themenfelder als Aufgaben. Jerusalem ist anders, nicht nur, weil wir so toll sind, das sind wir natürlich auch, aber den Erfolg einer solchen Einsatzzeit macht natürlich schon aus, Jerusalem hat auf ganz unterschiedlichen Ebenen, kulturell, religiös, politisch, ganz eigene Aufgabenstellungen, ganz andere Fragestellungen. Wenn man gerade als junger Mensch in dem Lebensalter bereit ist, sich all diesen Themenkomplexen, Problemfeldern des Nahen Ostens, der Region Jerusalems auszusetzen, dann kann man auf ganz unterschiedlichen Ebenen davon profitieren. Wir kriegen Bewerbungsschreiben Da schreiben uns junge Leute, sie interessieren sich für den Nahostkonflikt und wollen das mal vor Ort sehen. Andere schreiben, das ist der religiöse Aspekt der Stadt, der sie interessiert und wollen da eintauchen in all das, was die Weltreligionen zu bieten haben. Oder andere, die sagen, all das interessiert mich nicht, mir geht es darum, verschiedene Kulturen im Alltag zu erleben. Und ich denke, deswegen kann man auf unterschiedlichsten Ebenen sehr wohl mehr, stärker, intensiver davon profitieren als an anderen Orten.
Wie viele Zivildiener waren da mittlerweile bei euch?
Puh, also ich bin jetzt seit 13 Jahren Rektor. Wir haben unterschiedlich viele gehabt in den Jahren. Wir haben zwischen 4, 5 bis hin zu 10, die pro Jahr bei uns Dienst machen. Und da gibt es gerade, weil unser Trägerverein hier in Vorarlberg beheimatet ist, natürlich eine starke Gruppe an Vorarlbergern.
Ist das auch ein Aspekt Ihres Besuchs hier, dass Sie den Trägerverein besuchen?
Das mache ich immer sehr gerne. Das mache ich auch dieses Mal und ansonsten auch in einer gewissen Regelmäßigkeit, entweder hier oder wir treffen einander in Wien.
Zu Gast in den Ansichten am Ostersonntag ist der Rektor des österreichischen Hospizes in Jerusalem, Markus Bugnia. Das Jüdische Museum Hohenems befasste sich kürzlich in einer Ausstellung mit der Stadt Jerusalem als Sehnsuchtsort. Wie versteht Markus Bugnia den Sehnsuchtsort? Ist das Jerusalem nur für Menschen mit religiösem Hintergrund oder hat Jerusalem diese Magnetwirkung auch auf Touristen insgesamt?
Sehnsuchtsort sehr wahrscheinlich, weil es durch Jahrhunderte hindurch bereits eine heilige Stadt ist. Sehnsuchtsort, weil es gerade, aber nicht nur, im christlichen Gedankengut diese Vorstellung gibt, wie stellen wir uns das Paradies vor? Und in der Kunstgeschichte oder in der Theologie hat man dieses Paradies als Sehnsuchtsort immer so als himmlisches Gegenstück zu dem irdischen Jerusalem konzipiert. Wir finden es ja schon in den Texten der Offenbarung des Johannes. Sehnsuchtsort, weil es die Mitte der Welt war, weil es die immer noch ist, wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen sich im Guten wie im Schlechten, da müssen wir uns leider die Frage nach den Terrorphänomenen stellen, im Guten und im Schlechten so Hintergrundmotiv, Handlungsanleitung ist, dann denke ich, erklärt sich auch, warum viele Sehnsüchte genau mit dieser Stadt identifiziert werden. Sie hat eine reiche Geschichte, eine lange Tradition, sie steht für Heiligkeit in einer Steigerungsweise, die andere Städte so nicht erreichen.
In dieser Ausstellung in Hohenems war die Rede von einer Straßenbahn, die seit 3 Jahren den Westen Jerusalems mit jüdischen Siedlungen im Ostteil, palästinensischen Ostteil verbindet. Erleben Sie die auch als umstritten, so wie sie hier genannt wurde?
Was mich an der Straßenbahn immer etwas irritiert, ich benütze sie, genauso wie viele andere Menschen auch im Alltag, aber was mich immer schon ein bisschen irritiert hat, war, dass für mein persönliches Empfinden so eine Straßenbahn eigentlich nicht in diese Stadt passt. Man kommt sich da so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Es ist eine historische Stadt mit einer Altstadtmauer, einem Kern und da wirkt so eine neue, unter Anführungszeichen, technische Errungenschaft wie eine Straßenbahn ein bisschen wie ein surrealer Fremdkörper. Zumal man das immer noch nicht vergleichen kann mit Straßenbahnen, wie wir sie aus Österreich kennen. Wir haben nur eine Straßenbahnlinie, die fährt so in U-Form an der Altstadt vorbei. Sie ist sehr, sehr effizient, weil wir in Jerusalem sehr oft im Stau stehen oder gestanden sind in der Vergangenheit. Wir haben sie zu schätzen gelernt, aber jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich mir, eigentlich passt sie nicht hierher.
Gibt es einen Checkpoint zwischen West- und Ostteil?
Nein, aber Sie merken schon, in welchem Stadtgebiet Sie sich gerade befinden. Es gibt Kontrollposten beim Zugang zur Klagemauer, zur Westmauer, aber nicht zwischen den einzelnen Stadtteilen. Aber Sie wissen natürlich, da gibt es diese breit angelegte Stadtautobahn, wenn man so möchte, die hineinragt und die dann sehr deutlich macht, wo war früher einmal, also vor 1967, wo war die Grenzziehung zwischen den beiden Stadtteilen. Das merkt man so.
Der politische Status von Jerusalem ist ja international auch umstritten. Jerusalem wird ja von Israel wie auch vom Staat Palästina als jeweils eigene Hauptstadt angesehen. Beide Ansprüche sind international auch umstritten. Wie sehr ist für Sie, dass Sie schon lange dort leben, dies im Alltag spürbar, diese Kampfzone so gewissermaßen?
Naja, für die Völker vor Ort ist uneingeschränkt klar, sowohl für Israelis als auch für Palästinenser, dass Jerusalem ihre Hauptstadt ist. Und zwar für beide gleichermaßen, wenn man so möchte. Völkerrechtlich gesehen ist das natürlich etwas anderes, aber diese Ebene der Theorie, der internationalen Politik ist natürlich nichts, was sich jetzt im Alltagsleben der Menschen artikulieren würde. Wir merken in Jerusalem, die Menschen suchen die Orte auf, die Punkte, die ihnen wichtig sind, die ihnen heilig sind, die Symbolkraft haben. Und das ist, wie soll ich sagen, das jeweilige Stadtzentrum. Wenn sie nach Jerusalem kommen und sie fragen, wo ist das Zentrum, dann kriegen sie unterschiedliche Antworten, je nachdem, wen sie fragen. Ja, also im konkreten Alltagsleben kristallisiert sich, glaube ich, eine Art und Weise des Zusammenlebens aus, das möglicherweise auch wenig konfliktgeladen sein könnte, weil sich diese Lebenswelten ja nebeneinander so positionieren. Man muss ja im Leben irgendwie bestehen können, man muss im Alltag irgendwie bestehen können. Also dieser Streit um die jeweils ganze Stadt, das ist nichts, was im Alltag spürbar wäre. Das ist nur dann so, wenn wieder mal die Stimmung hochgeschaukelt wird oder wenn halt neuralgische Punkte besprochen werden. Ein solch neuralgischer Punkt ist ganz offensichtlich der Tempelberg für das Judentum beziehungsweise Haram al-Sharif, wie es die Palästinenser nennen, ihr heiliger Bezirk. Da kulminiert es halt nicht, weil das ist beiden gleichermaßen heilig. Ich denke mir manchmal, vielleicht hat die heilige Stadt Jerusalem den Nachteil für manche, dass sie zu heilig ist.
Zu Gast in den Ansichten ist der Rektor des österreichischen Hospizes in Jerusalem, Markus Bugnjahr. Wie wichtig ist Ihnen persönlich Jerusalem geworden in den 15 Jahren?
Es ist mir sehr wichtig geworden, weil ich gelernt habe in Jerusalem. Erstens einmal, man lebt als Christ in einer Minderheitensituation von 1,6%. Also man spürt dann plötzlich am eigenen Leib, was es heißt, einer Minderheit anzugehören inmitten einer anders strukturierten Mehrheitsbevölkerung. Ein anderer Punkt, der mir mal deutlich geworden ist, gerade durch das Alltagsleben, man gewöhnt sich dran. Für viele Pilger, die das erste Mal hinkommen, ist es so ein Wow und Aha und ja, und für mich liegt halt vereinfacht gesagt die Grabeskirche auf dem Weg zum Supermarkt. Ja. Also man muss sich manchmal schon aktiv und sehr bewusst in Erinnerung rufen, wo man ist. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges gewesen, denn erstens ist es die Nähe der heiligen Stätten für all das, was unseren Glauben ausmacht, was unsere Kultur ausmacht, für all das, was biblische Tradition ist, die uns durch unsere Entwicklungsgeschichte dazu geführt hat, so etwas wie Menschenwürde, Menschenrechte zu kennen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn ich mich in meiner Region umsehe. Und das andere, was mir sehr, sehr zugute kommt, ist der wirklich alltägliche Kontakt mit unterschiedlichsten Menschen, unterschiedlichster Herkunft, aus ganz, ganz verschiedenen Weltgegenden, mit unterschiedlichsten Lebensfragen, Lebensgeschichten, die sie umtreiben, die sie manchmal zu uns führen. Man gewinnt plötzlich einen, ich würde behaupten, einen umfassenderen, tieferen Blick auf das, was Menschsein bedeutet, wenn man sich auf das Leben in der Stadt einlässt.
Sie sind ja dadurch auch sozusagen in der Karwoche, dem Geschehen der Karwoche und natürlich auch Ostern, unglaublich nah, täglich.
Das stimmt. Wir haben unser Haus an der Via Dolorosa entlang des Kreuzweges Jesu, so wie er sich im 12. Jahrhundert etabliert hat. Das ist etwas, was uns vor Augen geführt wird. Mir hatte mal ein Priester gesagt, der bei uns zu Gast war, als ich wieder mal geklagt habe über all das, was im Orient nicht funktioniert und über das Schicksal vieler Menschen, die wir kennengelernt haben. Er hat gesagt, du kannst ja nicht dich drüber freuen und stolz drauf sein, an der Via Dolorosa, also am Leidensweg zu wohnen und dich dann drüber beschweren, dass das Leben nicht immer nur unterhaltsam ist. Aber gerade die Kartage führen uns das sehr, sehr deutlich vor Augen, ja, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht in ihrem Leben, die verschiedene Schicksale zu bewältigen haben. Und dass uns gerade durch unseren Glauben eine Hoffnungsperspektive gegeben ist, die uns wiederum Kraft schöpfen lässt. Und das ist für mich besonders schön, an dem Ort täglich leben zu dürfen, der für viele Menschen so eine Kraftquelle ist.
Der neue amerikanische Präsident meinte, es sei möglich, die amerikanische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Eine Entscheidung mit großer Symbolwirkung für Rektor Magnus Bugnjahr.
Wir sehen dem mit Spannung entgegen. Und ich meine das sehr ernst, denn seine Ankündigung, die amerikanische Botschaft zu verlegen, hat natürlich eine ungeheure Symbolwirkung und hat in Europa und in Amerika für Aufschrei und Entsetzen gesorgt. Das wird nicht ohne Folgen bleiben, das stimmt auch, aber da ist ein Punkt, den man zu Hause, vielleicht auch in Österreich, übersieht. Die Friedensgespräche und Friedensverhandlungen zwischen den Israelis und Palästinensern sind in Stocken geraten, seit langer Zeit. Das hat auch damit zu tun, dass es dass beide Parteien, Israelis und Palästinenser, einen Punkt erreicht hatten, wo sie gesagt haben, wir lassen uns von den Amerikanern nicht, und damit meine ich die Obama-Regierung, wir lassen uns von den Amerikanern nicht diktieren, zu welchen Bedingungen wir miteinander Frieden machen. Und ich glaube, mein Eindruck war zumindest, dass es auch deswegen keine Fortschritte in diesem Friedensgespräch gab, weil man halt einfach die Amtszeit von Obama aussitzen wollte und ganz bewusst die Sachen ein bisschen hintangestellt hat. Und nun kommt ein Herr Trump, der, nennen wir es vorsichtig, sehr unkonventionell an seine Themen herangeht, und er macht eine Ankündigung, die für uns insofern interessant ist, weil sie Bewegung in die Friedensgespräche bringt. Er geht her, setzt möglicherweise eine Handlung, die dazu zwingt, dass man sich mit ihr befasst, dass die Menschen wiederum Position beziehen, dass man zurückkehrt an den Verhandlungstisch. Und ich habe das zu meiner Überraschung auch von vielen Palästinensern gehört. Wunderbar, soll er machen. Wenigstens geht was weiter und es stagniert nicht mehr. Auch wenn das möglicherweise längerfristig zum Nachteil für Palästinenser werden sollte. Man freut sich drüber, unter Anführungszeichen, dass wieder endlich eine Initiative kommt, die uns einer Lösung, wie auch immer die aussehen mag, ja, die uns einer Lösung näher bringt.
Wie beurteilen Sie die Zwei-Staaten-Lösung?
Ich denke, vor Ort ist eine Zwei-Staaten-Lösung fern. Ich nehme mittlerweile mit einem gewissen Amüsement zur Kenntnis, dass das Thema der Zwei-Staaten-Lösung immer noch in Europa das ist, worauf man meint, hinzuarbeiten. Ja, aber bei uns vor Ort ist, glaube ich, die Zwei-Staaten-Lösung schon lange nicht mehr im tagespolitischen Geschehen beheimatet. Im letzten israelischen Wahlkampf war das nichts, keine Partei, auch die noch so liberal gesinnte und pro-palästinensisch gesinnte, hat doch nur die Begrifflichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung in den Mund genommen. Wir haben vor Ort gesehen, dass es möglicherweise so, was heißt denn das Zwei-Staaten-Lösung? Kann es wirklich so etwas geben wie einen palästinensischen Staat, in dem Sinne, wie wir es verstehen? Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute verwenden ein Wort und jeder setzt unausgesprochen voraus, das jeweils Richtige damit zu verbinden. Ein palästinensischer Staat, den wird es geben, aber der wird sehr wahrscheinlich anders aussehen als das, was wir gemeinhin mit einem Staat verbinden und was wir von ihm erwarten. Ja. Es wird schwierig werden, und ich denke, wir sind weit davon entfernt, dass es eine wirklich tragfähige und belastbare Lösung für dieses Nahostproblem gibt, mit dem sowohl Israelis als auch Palästinenser so leben können, dass wir wirklich in Frieden leben können. Und damit meine ich Sicherheit und Gerechtigkeit für beide Konfliktpartner.
Ohne Mauer.
Die Mauer ist ehrlich gesagt nichts, was mir in irgendeiner Weise, soll ich sagen, als unlösbar erscheint. Denn so eine Mauer ist das, was es ist, eine Mauer. Und das heißt, eine Mauer kann auch irgendwann einmal eines Tages, wenn man Probleme gelöst hat, niedergerissen werden, so wie wir das auch in Europa erlebt haben. Oder aber einen anderen Verlauf nehmen, wenn es darum geht, eine endgültige Grenzlinie zu ziehen. Also diese Mauer wiederum ist, glaube ich, ein Missverständnis und eine Verwechslung. Viele Menschen sagen, in Berlin hat man die Mauer eingerissen und im Heiligen Land bauen wir eine auf. Mit Verlaub, aber das ist Gustav mit Gasthof verwechseln, ja, weil ich meine, in Deutschland hat man immerhin noch ein Volk gehabt, das durch diese Mauer getrennt wurde, in Berlin. Ja, und wir haben hier zwei unterschiedliche Völker. Nur das kann ich voraussetzen, wenn dieselben Menschen, die sich über die Mauer aufregen, dann wiederum von einer Zwei-Staaten-Lösung reden. Ich finde das furchtbar inkonsequent und ich kann mit Inkonsequenz schwer umgehen. Aber man soll einfach nüchtern analysieren, okay, was hilft ja diesen beiden Konfliktparteien? Und wir vor Ort haben oft den Eindruck, da kommen Leute, dritte, vierte, fünfte Parteien von außerhalb, ja, die glauben, das Dilemma vor Ort besser verstanden zu haben als die Menschen, die unmittelbar davon betroffen sind. Ich halte das für einen gefährlichen Irrtum. Denn wenn diese Völker miteinander in Frieden koexistieren leben sollen, ja, dann muss eine Lösung gefunden werden, für die beiden auch akzeptabel ist und nicht etwa nur für Europa oder nur für die Amerikaner akzeptabel ist.
Allerletzte Frage, wie oft sind Sie zum Beispiel im Gazastreifen oder an der Westbank?
Ich war im Gazastreifen im letzten Juli. Das war mir auch sehr wichtig, weil es dort die katholische Pfarre gibt, die am Anfang ihrer Geschichte einen Vizerektor des Hospizes stehen hat, der damals gesagt hat, er möchte eine Missionsstation da gründen. Wir stehen am Anfang dieser Lebensgeschichte dieser katholischen Pfarre und wir versuchen ihr ein klein wenig heute beim Überleben zu helfen. Deswegen war ich im letzten Juli dort. Besuche im Gazastreifen sind alles andere als einfach, weil sie Genehmigungen brauchen, sowohl von Israelis als auch von Palästinensern, als auch von der Hamas-Regierung. Also das ist nichts, wo man mal kurz entschlossen sagt, ich setze mich ins Auto und fahre dahin, sondern das ist etwas, was man von längerer Hand planen muss. Ich plane es wiederum für den nächsten Sommer. Und abgesehen davon halten wir über die normalen Kommunikationswege Telefon- oder E-Mail-Kontakt.
Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihren Besuch im Studio und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke sehr für die Möglichkeit. Dankeschön.
Der Rektor des österreichischen Hospizes in Jerusalem, Markus Bugner, war heute Gast in den Ansichten. Tonmeister Bernhard Dorkele und Johannes Schmidl als Gastgeber bedanken sich für Ihr Interesse.
Radio Vorarlberg, Ansichten. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Sie hörten eine Wiederholung der Ansichten vom 16. April 2017. Und hier noch der Hinweis: Rektor Markus Bugner wird sein Buch »Als die Sonne aufging – Mit Jesus unterwegs zum Leben« am Montag, dem 18. Februar 2019 um 20 Uhr im Angelika-Kaufmann-Museum Schwarzenberg präsentieren.